Ich lese aus Matthäus 14, ab Vers 22. Jesus geht auf dem See. Und sofort rief Jesus seine Jünger, ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmengen entließe. Und als er die Menschenmengen entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie steigen ins Boot und der Wind legte sich. Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
Es ist eigentlich witzig, wie Stürme nie zur passenden Zeit kommen in unser Leben. Denn für den Jüngern fing diesen Tag an, wie fast jeden anderen Tag mit Jesus, was heißt einen normalen Tag mit Jesus. Damals hieß es Riesenmenge von Menschen. Wir lesen 5000 Männer, manche Theologen, dann breiten das aus zu Kinder und Frauen, vielleicht bis zu 10.000, 15.000 Menschen um ihn herum. Und Jesus hat mit Autorität Gottes Wort dann weitergegeben, hat bestimmte paar Leute geheilt. Und dann sagt Jesus ganz plötzlich etwas zu seinen Jüngern. Nachdem sie so lange Jesus zugehört haben, sagt Jesus, gibt ihnen was zu essen. Jesus, gibt ihnen was zu essen? Weißt du, wie viel das kostet? Gibt ihnen was zu essen. Ein anderer Jünger sagt vielleicht sehr ironisch, wir haben hier halt 5 Brote und 2 Fische. Ja? Als ob das genug ist für uns 12. Ja, aber was ist das für so viele Leute? Und Jesus sagt, vielleicht auch erstaunlicherweise, bring sie zu mir. Jesus, du hast nicht verstanden, 5 Brote, 2 Fische, nichts mehr. Ja. Nee, bring sie zu mir. Aber keine Chance, Jesus, das macht keinen Sinn. Ja? Es gibt etwas namens Mathematik und Multiplikation und so weiter. Ja, man kann 15.000 Leute nicht satt machen mit 5 Brote und 2 Fische. Bring sie zu mir. Naja, wird es nie funktionieren, aber weil du es gesagt hast hier. Und wir kennen die Geschichte und ich stelle mir vor, etwas zögerlich bringen sie den Vesper von diesem kleinen Jungen und vor ihren Augen, sogar mit ihren eigenen Händen, dürfen sie erfahren und erleben, hautnah, wie Jesus alle 5000 Leute versorgt hat. Und ich stelle mir vor, als jeder sein Korb, der übrig war, 12 Körbe waren übrig, als jeder sie zurück zu Jesus trügen, fragte er sich bestimmt wieder einmal, boah, wer ist dieser Mann? Sogar der Mathematik kann nichts mit ihm halten, ja? Der ist Herr über alles. Das war unglaublich. Und der Tag war noch nicht vorbei. Müde von dem Tag, dann steigen die ins Boot, weil Jesus sagte, ihr geht auf der anderen Seite vom See und ich verbringe ein bisschen Zeit mit meinem Vater. Jesus hat das immer wieder gemacht, haben sie wahrscheinlich keine großen Gedanken gemacht, steigen sie ins Boot, sind wahrscheinlich froh, dass sie jetzt weg von der Menge und Fisch und Brot und so weiter, haben sie Schnauze voll. Und die steigen sie ins Boot und führen sie los. Aber wie ich gesagt habe, es ist witzig, wie die Stürme nie zu passenden Zeiten kommen. Weil wir lesen in die Geschichte, ein paar Stunden später kommt ein Riesensturm auf sie zu. Und ich weiß nicht, wenn ihr diese Geschichte, ich nehme an, die meisten von uns haben diese Geschichte schon mal einmal gehört und wir haben vielleicht sogar irgendwelches Bild von einer Kinderbibel oder einer Kindergeschichte im Kopf. Ich habe so eine nette, schöne Geschichte mit so Wellen und ein Typ, der so auf den Mast ein bisschen so quer hängt und das ist ein bisschen witzig, aber damals war es nicht witzig. Wir reden von Profifischer und Seemänner. Und wir lesen in Markus-Evangelium von der gleichen Geschichte, dass die Jünger kämpfen gegen den Sturm fast die ganze Nacht durch. Und sie kommen einfach nicht vorwärts. In einer anderen Geschichte, Matthäus 8, gab es noch einen anderen Sturm. Jesus schläft in das Boot in dieser Geschichte. Aber da lesen wir, dass die Wellen, die kommen rein ins Boot, bis es fast gesunken ist. Vielleicht hatten die Angst, dass es schon wieder passieren wird. Und obwohl es hier drin nicht steht, ich kann mir gut vorstellen, während sie gegen den Wind kämpften, hatten die auch einen anderen Kampf, zwar gegen ein paar Fragen, die sie vielleicht zu kämpfen hatten. Und zwar die erste, warum hat Jesus uns ins Boot geschickt? Was soll das, Jesus? Hat er nicht gewusst, dass so ein Sturm kommt? Bestimmt der Vater, mit dem er so viel Zeit verbringt, er weiß, wann die Stürme kommen, oder? Ist er nicht stark genug, um es zu verhindern? Oder vielleicht sogar, ja toll, Jesus versorgt 5000 Menschen mit so McFish-Sandwiches und was bekommen wir, die Jesus so treu dienen? Wir bekommen einen Sturm im Mittel von der Nacht. Oder vielleicht ganz platt, Jesus, warum hast du uns verlassen? Gerade wenn wir dich am meisten gebrauchen. Und wie gesagt, es steht nicht hier drin, ob die diese Fragen gestellt haben, aber ich nehme an, dass solche Frage, ähnliche Frage, ging sie durch die Gedanken. Denn ich nehme an, dass einige von uns genau solche Frage immer wieder stellen. Denn wie gesagt, das Leben ist voller Stürme und die kommen nie in passende Zeiten. Schwierigkeiten in der Schule, Streit zwischen Freunden, Stress zu Hause mit der Familie und mit der Ehe, schwere Krankheit entweder bei uns oder in die Familie, dieser eine Anruf von einem Arzt oder von einem Bekannten, der wirklich alles in unser Leben auf den Kopf stellt, Todesfall von jemandem, der uns sehr nah war. Und in solche Stürme fragen sich viele Leute, warum muss das jetzt passieren? Was soll das, Jesus? Wusstest du nicht, Jesus, dass so ein Anruf kommt? Bist du nicht stark genug, Gott, um solche Situationen zu vermeiden? Oder vielleicht auch, ähnlich wie Isabella ausgedrückt hat, schau mal, du versorgst alle andere und ich diene dich so treu, zweimal im Gottesdienst oder zweimal in die Kirche jede Woche. Und warum muss das mir passieren? Oder vielleicht, wie ich gesagt habe, ganz platt, warum hast du mich verlassen, Gott? Und ich glaube, die meisten von uns können diese Situationen und Fragen nachvollziehen, denn wir alle erleben Zeit, in denen Gottes Verheißungen und Gottes Wort nicht den Umständen um uns herum entsprechen. Wir lesen irgendwelche tolle Versprechen, aber es ist schwierig zu glauben, weil die Umstände um uns herum etwas ganz anders sehen. So, die Jungen kämpfen mit diesen Gedanken, kämpfen gegen den Sturm und als ob das nicht scary genug war, was sehen sie? Ein Gespenst, weil was sonst? Sieht aus wie ein Mann und läuft aus Wasser. Und dann bemerken die, okay, es ist tatsächlich Jesus, der aber auf dem Wasser läuft. Und hier muss man ganz kurze Timeout machen, weil die meisten von uns kennen die Geschichte. Und ja, wissen wir, Jesus auf dem See gelaufen. Also ob das normal ist. Ein paar Fragen zu stellen, Wer ist dieser Mann, der auf dem Wasser läuft? Wer ist der Mann, der den Jungen im Boot geschickt hat? Wer hat ihnen gesagt, sie sollen ans andere Ufer fahren? Wer hat schon einmal bewiesen, dass er Macht über den Wind und die Wellen hat? Wer kommt zu ihnen in Mitte von diesem Sturm? Wer war mächtig genug, das, was viel zu stark, viel zu groß, viel zu überwältigend war, unter seine Füße zu tun? Und das ist Jesus, der Herr. Und wie gesagt, wir hören die Geschichte, wir kennen die Geschichte und wir denken, ja, Jesus ist auf dem See gelaufen. Und dann später hat eine Blinde geheilt und später hat er kranke Leute geheilt und dann später ist er auferstanden. Als ob Jesus ging auf dem See, nur noch eine Geschichte von diesem Jesus. Was ist das? Das ist eine überwältigende Offenbarung von Jesu Macht, seine Herrschaft, seine Souveränität, seine Herrlichkeit, dass Jesus tatsächlich Herr ist. Und eigentlich, wenn wir diese Geschichte lesen, der einzige angemessene Antwort zu dem ist, ihn als Herr anzubeten. Zu sagen, ja, Jesus, du bist Herr. Und die zweite Sache, die wir leider allzu oft vergessen, ist, dass dieser gleiche Jesus immer noch Herr ist. Dass er immer noch den gleichen Macht, Herrschaft und Souveränität über jede einzelne Situation in unser Leben hat. Jede einzelne. Nicht nur die guten, jede einzelne. Jesus ist immer noch Herr. Und dann kommt Petrus in die Geschichte. Und was macht Petrus? Naja, was macht Petrus fast jedes Mal in jeder Geschichte? Er macht den Mund auf, ja? Er spricht. Steht geschrieben, er wusste nicht, was er zu tun hat und deswegen redet er. Ja. So eine ist er. Ich kenne eine ähnliche. Ja. Und ich habe viel darüber nachgedacht, über die Geschichte. Und eine Frage ist mir immer noch ein bisschen unbeantwortet. Und das ist, warum fragt Petrus, ein professioneller Fischer, der seit seiner Kindheit auf diesem See aufgewachsen ist, wahrscheinlich vertraut, obwohl sie Jahrhunderte Jahre später entdeckt wurden, einige Grundlagen der Physik namens Schwerkraft und das Gesetz von Auftrieb und so weiter, jede andere Erfahrung, die er bis jetzt auf diesem See hatte, deutet darauf hin, dass er wie ein Stein, genau wie sein Name heißt, wie ein Stein sinken wird. Und deswegen meine Frage, warum will Petrus raus aus dem Boot? Weil das macht keinen Sinn. Vielleicht ganz kurz, vielleicht ist es nur typisch Petrus, Mund auf und dann später Gehirn anschalten, ja. Und jetzt läuft er aufs Wasser und dann später so, was machst du? Du bist kein Fisch, ja. Will Petrus vielleicht nur eine schöne geistliche Erlebnis haben? Ob er wirklich so schnell war, keine Ahnung, aber vielleicht später hat er gedacht, wenn Jesus nicht mehr da ist und jeder sitzt am Lagerfeuer und die anderen Jungen erzählen alles, was sie mit Jesus erlebt haben, dann kann ich sagen, ja, aber ich bin aus Wasser gelaufen. Und dann stimmt, der Philippus so, Petrus, Und dann hat er so eine Geschichte zum Toppen oder irgendwas. Oder vielleicht, wie ein Pastor es erklärt hat, wollte Petrus lieber aus Wasser bei Jesus sein, als in einem Boot mit den Jungen. Kann auch gut sein. Und wir wissen nicht wirklich, was durch Petrus seinen Kopf ging. Seine Motivation dahinter steht nicht unbedingt hier drin. Was wir aber wissen, ist, dass für Petrus, nachdem er Jesus bittet, dass er ihn befehlt, aufs Wasser zu kommen, und Jesus sagt, komm, gibt es nur einen Grund, etwas so unlogisch und Unglaubliches zu machen. Nur einen Grund. Und das ist, weil Jesus es gesagt hat. Weil Jesus es gesagt hat. Wer hat gesagt? Jesus. Und wer ist Jesus? Den Petrus gerade gesehen hat, der auf Wasser läuft. Und Petrus hat gerade ein bisschen mehr Blick bekommen, größere Blick bekommen, von wer Jesus tatsächlich ist. nicht nur mit dem Speisen von 5000, sondern auch jetzt, er läuft aus dem Wasser und Petrus weiß, er ist der Herr der Herren. Der ist tatsächlich, er regiert über alles. Er ist der Ich Bin, genau wie er gerade gesagt hat, weil er sagt, fürchte dich nicht, ich bin's. Und das deutet auf diesen einen Namen, den Gott Mose gegeben hat, ich bin. Petrus steigt aus dem Boot, basiert auf dem, was er gerade gesehen hat. Er weiß, das, was ihm über den Kopf gewachsen ist, ist unter Jesu Füße. Und das Zweite, was da drin steht, weil Jesus es gesagt hat, ist, was macht Jesus? Er spricht. Warum hat Petrus überhaupt ein bisschen Zuversicht, dass wenn er aussteigt, dass er nicht sinken wird? Weil Jesus es gesagt hat. Weil Jesus es befohlen hat. Weil der Ich Bin es gesagt hat. Und jetzt, weil, obwohl Petrus Logik sagt, tu das nicht, obwohl Petrus seine aktuellen Umstände, den Riesensturm, sagt, tu das nicht, obwohl seine bisherigen Erfahrungen sagen, tu das nicht, obwohl vielleicht sogar die anderen Leute im Boot sagen, Petrus, tu das nicht, er hört das Wort von Jesus, komm, und das genügt. Warum? Weil das, was Jesus sagt, das tut er, das macht er. Genau wie Jesus vorhin sagte, bring sie zu mir, 5 Brote, 2 Fische. Jesus, du hast keine Ahnung von Mathematik, aber weil du es gesagt hast, hier. Genau wie in einer anderen Geschichte, als Petrus zum ersten Mal Jesus begegnet ist, in Lukas 5, als er die ganze Nacht gefischt hat, nichts gefangen hat und Jesus sagt am nächsten Morgen, wenn man eigentlich gar keine Fische fangen kann, wirf deine Netze raus. Na, Jesus, ich weiß, du bist gut beim Predigen und so, aber Fischen sind wir jetzt die Profis, das macht man nicht. Aber, was sagt denn Lukas 5? Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Was Jesus sagt, das tut er. Er fängt Riesenmenge von Fisch, sogar die Netze fangen an zu reißen. Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist wahrer und mächtiger als alles, was du, was ich um uns herum sehen und fühlen können. Von daher, eigentlich können wir sagen, bei manchen, die Überschrift steht, Petrus läuft auf dem Wasser oder so. Aber können wir eigentlich sagen, Petrus läuft nicht auf dem Wasser, sondern auf Gottes Wort. Er läuft fest und sicher, nicht unbedingt auf die Wellen, sondern auf dem Charakter und Versprechen Jesu. Weil Jesus es gesagt hat. Und deshalb ist es nicht unbedingt sein Glauben, der ihn oben hält, sondern das Wort Gottes. Das Wort, das Fleisch geworden ist. Und ich glaube, Petrus versteht das am Anfang, weil er weiß, ich steige nicht gleich raus aus dem Boot, ich warte, bis Jesus es, ich warte, bis Jesus es befehlt. Weil er weiß, er kann allen Glauben der Welt haben, aber wenn Jesus es nicht befiehlt und zulässt, dann wird er untergehen. Ganz kurzes Beispiel am Bodensee, wir haben einen riesen See und es ist nicht so kalt im Winter, dass es jedes Jahr wirklich tief friert und da kann man drauf laufen. Aber wir haben viele Kanadier auf unserer Bibelschule und stell mal vor, die Kanadier, die gehen unten und die wollen Eishockey spielen, weil das ist das Einzige, was die können und das habe ich nicht gemeint, aber mit Eis meinte ich, ja. Und die gehen und die sehen nur ein ganz bisschen Eis auf dem Schicht von Bodensee. Aber eine sagt, Jungs, wir sind doch hier auf einer Bibelschule und wir leben über Glauben. Und wir haben gestern Abend so Worship Night gehabt und ich habe voll viel Glauben. Und ich glaube, diese Eis hält mir, ja, mich. Dann geht er raus und was passiert? Blups, ja, er sinkt und wird kalt und nass. Stell mal vor, ein paar Wochen später ist tatsächlich ganz kalt am Bodensee. Und jetzt haben wir ein paar Tage lang, wo Leute wirklich auf dem Eis laufen können. Und jetzt nehmen wir unsere Studenten dieses Jahr aus Gambia. Wahrscheinlich nie Eis gesehen, ja. Sie friert sogar im Oktober und sagt, euer Winter ist, sind kalt hier. Und wir sagen, oh sorry, das ist nur Herbst, Winter kommt gleich, ja. Sie sieht es und sagt, nee, da drauf gehe ich nicht, weil vor ein paar Monaten war das Wasser, ja. Und so zitternd und sie hat so ein Seil und ruft ihre Mama und sagt, ich liebe dich zum letzten Mal und geht auf den Eis und das Eis hält sie. Warum? Weil ihr Glaube so stark war? Nein, weil das Eis war zuverlässig. So worauf kommt es, ob du durchbrichst oder du feststehst, wie fest dieses Eis ist? Worauf kam es, ob Petrus aufs Wasser lief oder ob er gesunken ist? Nicht unbedingt auf sein Riesenglauben, sondern auf Jesu Wort. Und Jesu Wort ist immer zuverlässig. Später in der Geschichte, Jesus benutzt ziemlich harte Worte und nennt ihn Kleingläubige. Und ich glaube aber nicht, Jesus meinte es, weil er sollte irgendwie sich anstrengen und mehr Motivation rausnehmen und um mehr Glauben hervorzubringen oder irgendwie sich selber motivieren, starke Glauben zu haben. Nein, nein, Jesus nennt ihn Kleingläubiger, weil Petrus sein Blick weg von etwas zuverlässig ist, etwas, das stark ist, groß, mächtig, und er konzentriert sich jetzt, als er den Wind sieht, er baut seinen Glauben auf etwas viel kleiner, viel schwächer, viel unzuverlässiger als Jesus. Weil unser Glauben ist nur so stark oder verlässlich wie das, worauf wir unser Glauben setzen. Und so, was war der entscheidendste Faktor, ob er auf dem Wasser ging oder versank? Es war nicht unbedingt sein Glauben, sondern es war Gottes Wort. Und sobald Petrus seinen Blick von Gottes Wort und Jesu Zuverlässigkeit auf die Umstände, die um ihn herum sind, verschiebt, Jesus lässt ihn sinken, lesen wir da drin. Er lässt ihn, würde ich sogar sagen, gnädigerweise sinken. Warum Gnade? Wenn es eigentlich die Macht von Jesu Wort und nicht Petrus Glaube, der ihn aufs Wasser hält, dann hätte Jesus ihn weiterhin über Wasser halten können, auch wenn er kein Glaube mehr hatte, oder? Von daher, die Gnade kommt in eine überraschende Form, aber trotzdem Gnade, weil Jesus lässt ihn langsam sinken, nicht gleich mit alle G-Force von Schwerkraft, ja, blups, ja, sondern ganz langsam, um ihm einen Refocus zu geben, einen neuen, eine Chance, sich neu zu konzentrieren. Weil er bemerkt, Petrus, weil er bemerkt, dass er sinkt, schaut er wieder auf Jesus und schreit raus für Hilfe. Herr, hilf mir. Und obwohl es nur 3 Worte lang ist, ist sie wahrscheinlich eines der glaubensvollsten Gebete, die Petrus jemals gebetet hat. Herr, hilf mir. Denn was macht Petrus in diesem Augenblick, in diesem Gebet? Er bringt seinen Fokus nicht mehr auf die Umstände, nicht mehr auf sich selber, nicht mehr auf seinen Glauben, sondern er tut einen Refocus, konzentriert sich jetzt nochmal auf Jesus und sagt, du bist der Einzige, der mich retten kann. Und vielleicht, vielleicht ist das, was Jesus immer wieder bei uns macht. Was ist, wenn er manche Sachen in unser Leben zulässt, um uns einen Refocus zu geben. Gnädigerweise zu sagen, Andy, du sinkst jetzt. Du konzentrierst dich auf etwas viel kleiner, viel schwächer, viel unzuverlässiger. als ich. Und in dieser Situation, alles, was ich brauche, ist genau diesen gleichen Gebet. Herr, hilf mir. Und wie antwortet Jesus? Er rettet. Er streckt seine Hand raus, Petrus nimmt es, die steigen ins Boot und dann lesen wir, der Sturm ist vorbei. Ich wünsche mir, das wäre ein Versprechen für jeden Sturm. Bringt einfach Jesus in dein Boot und dann wird alles gut und nie mehr Stürme haben. Leider würde ich euch überhaupt nicht gewinnen mit dieser Aussage, weil wir kennen die Stürme. Trotz diejenigen, die Jesus ins Boot schon geholt haben. Was ich glaube, was das uns zeigt, ist eigentlich der Schlüssel, um die ganze Geschichte zu verstehen. Selbst wenn Petrus treulos ist, Jesus bleibt treu. Jesus bleibt treu. Und siehst du diese Geschichte, wir lesen es und wir finden es so krass. Wir singen Lieder, ohne groß nachzudenken, wie wir auch sowas erleben wollen. Wir studieren den Text und wollen herausfinden, wie kann ich auch raus aus meinem Boot steigen und so einen Glauben haben wie Petrus. Und ich glaube, da verpassen wir vielleicht den ganzen Sinn von der Sache, weil es geht nicht um Petrus Glauben und wie stark oder wie schwach oder was auch immer. Es geht auch nicht um deinen Glauben, wie stark, wie gut, wie groß, wie extrem oder was auch immer, sondern es geht um Jesu Treue. Dass Jesus treu zu seinem Wort bleibt. Das, was er sagt, das tut er. So, wenn Jesus sagt, steig ins Boot, um auf die andere Seite zu gehen, dann macht er das. Egal, wie die Umstände aussehen mögen. Wenn er sagt, ich werde euch nie verlassen, dann wird er es nicht tun. Selbst wenn es so aussieht, als hätte er uns verlassen. Wenn wir zum Beispiel in Philipper 1 lesen, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, wird er tatsächlich diesen guten Werk auch vollenden. Auch wenn es scheint, dass er gerade nicht viel macht. Judas 24, er ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dann wird das auch tun. Auch wenn wir immer wieder den gleichen Mist bauen. Römer 8, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Was heißt das? Das heißt, es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Keine Verurteilung mehr. Auch wenn die meisten unserer Stürme von unserer eigenen selbst verursachten Sache sind und wir denken, dass Gott nur versucht, uns zu bestrafen mit Blitz und Donner, wenn wir in Jesus sind, dann dürfen wir das nicht mehr als Verdammnis sehen, nicht mehr als verurteilen, weil Jesus das schon genommen hat. Wir dürfen es sehen als ein liebender Vater, der uns ein Refocus schenken möchte. Wir können Gottes Wort vertrauen, denn es ist zuverlässig. Es ist wahrer und mächtiger als alles, was wir um uns herum sehen und fühlen können. Und je mehr wir sein Wort und seinen Charakter verstehen, genau wie Petrus, er hat mehr verstanden, wer dieser Jesus ist. Und er hat dann sein Wort auch verstanden. Wenn wir mehr und mehr das in unser Kopf, unser Herz gehen lassen, desto mehr wächst unser Vertrauen und unser Glaube. Aber nochmal, es geht nicht in erster Linie um unsere Glauben. Das ist nicht unbedingt der Zweck, sondern ich glaube, das Endziel und Zweck auch des Glaubens selbst liegt dem, in was passiert, als Jesus und Petrus ins Boot steigen. Denn wir lesen, Vers 33, der letzte Vers, die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die beten Jesus an. Und das ist eigentlich das Endziel. Nicht nur von unseren Stürmen, nicht nur von den Erlebnissen, die Gott uns durchlässt, sondern sogar von unserem Glaube, dass Jesus verherrlicht wird. Wir verbringen viel Zeit, immer an unseren eigenen Glauben zu denken, wie stark, wie groß, wie schwach, wie klein. Und wir verpassen manchmal, dass Glaube nur zeitlich ist. Denn eines Tages brauchen wir Glaube nicht mehr, dann werden wir sehen. Und was werden wir sehen? Jesus und seine Herrlichkeit. Und das ist das Ziel. Natürlich, Glaube ist wichtig, denn ohne Glaube können wir Gott nicht sehen. Aber wir wollen Jesus sehen. Das ist das Endziel, dass er verherrlicht wird. Weil er wird verherrlicht werden in Ewigkeit. Und eines Tages, wie gesagt, wird unser Glaube aufhören. Und dann werden wir sehen. Und dann dürfen wir Jesus tatsächlich in all seiner Herrlichkeit, all seiner Macht, all seiner Herrschaft sehen. Amen.